Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich mir als Gast eingeladen. Der Helper ist so oder so schon den ein oder anderen Menschen bekannter Twitter-Kanal, der sehr viele Sachen über Bitcoin regelmäßig erzählt und der auf YouTube relativ viele, teilweise technische, aber nicht anspruchsvoll erklärte Einsteigervideos bringt. Herzlich willkommen, der Helper.
Hi, ja, schön, dass ich jetzt hier bin. Und ja, so wie du schon jetzt so gesagt hast, also ja, so dass ich versuche, ja, die Menschen ja mit meinen Videos Bitcoin jetzt näher zu bringen. Und ich versuche einfach den Leuten halt zu helfen, deswegen heiße ich Helper. Und genau, ich mache das halt mit ja, Bildungsvideos, mit jetzt Anleitungsvideos, also ja, wie man zum Beispiel eine eigene Hardware-Wallet einrichtet, eine eigene Full-Node einrichtet. Und genau, sowas mache ich halt. Ich versuche es mit ja möglichst einfachen Worten das zu machen, weil ja, wenn man mit irgendwelchen Fachwörtern da jetzt um sich schmeißt, dass ja, so dass man das dann gar nicht halt versteht. Deswegen versuche ich das halt mit ja möglichst einfachen Worten.
Ja, im Augenblick pumpt Bitcoin. Wir sind jetzt gerade so kurz vor den 100.000. Also es hat sich fast verdoppelt seit den letzten paar Monaten und deswegen ist das Interesse wieder groß. Die Anfängerfragen tauchen regelmäßig wieder auf, was vor dem letzten All-Time-High auch schon wieder der Fall ist. Lass mich vielleicht mit einer kleinen Anekdote einsteigen. Und zwar wurde ich persönlich auf meinem Telegram-Kanal nach einem Einsteiger-Video gefragt, wie man Bitcoin kauft. Und dann habe ich selber auf Twitter nach einem Einsteiger-Video gefragt, was am besten sehr kurz ist, weil man verliert ja auch oft schnell die Geduld. Und mir wurden zahlreiche Videos dazu nahegelegt. Und eines davon war dein allererstes Video, warum Bitcoin für dich wichtig ist. Ich glaube, das ist auch dein meistgeklicktestes Video.
Ja.
Und es war jetzt für den Zusammenhang, den ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich brauchte, zu lang. Es war ein 43-Minuten-Video, aber ich habe mir das in die Playlist abgespeichert für zum Spätersehen und bin später nochmal darauf gestoßen. Und ich habe nur gedacht, das ist tatsächlich all das, was man wirklich wissen muss. Es war einfach erklärt, aber alle Zusammenhänge sind drin mit schönen, vielen kleinen Bildchen und so direkt erklärt. Sonst verweisen einen viele Leute gerne auf ein irgendwie 6-7 Jahre altes Video vom Blocktrainer, was auch gut ist, was aber frei erklärt ist. Und die Art und Weise, wie du es erklärt hast, die fand ich sehr, sehr gut geeignet. Und ein Punkt, der mir spezifisch hängen geblieben ist, ist, dass du den Sinn von Bitcoin erklärt hast im Prinzip an der Bubble von 2008, an der Subprime-Krise, wo die Häuserblase dann irgendwann geplatzt ist. War das auch so ein bisschen dein Einstieg? Bist du da irgendwie auf das Thema schon gekommen oder ist das nur rückwirkend sozusagen, dass du von dort aus dir angefangen hast, die Gedanken zu machen?
Meinst du, ob ich das halt damals schon so jetzt miterlebt habe?
Oder ich sag's mal so, ich habe die Subprime-Krise auch mitbekommen und ich habe die damals nicht verstanden, aber ich wollte die verstehen. Und deswegen habe ich angefangen, in Trier BWL zu studieren, was auch integriert mit Volkswirtschaftslehre ist. Und ich habe dort die Antworten auf verschiedene Fragen gesucht und ich habe sie nicht gefunden, aber das war mein Einstieg, warum ich dieses Prinzip verstehen wollte. Und ich habe mich einfach gefragt, ob du damals auch schon auf dem Schirm hattest, dass mit der Ökonomie irgendwas nicht stimmt.
Also ich meine, damals war ich gerade mal 8 Jahre alt. Also
okay,
ich meine,
okay.
Deswegen, ich meine, ich bin jetzt ja 24, also es ist okay. deswegen, das habe ich damals noch nicht mitbekommen. Ich meine, so richtig Bitcoin verstanden habe ich erst 2020, wo der Blocktrainer auch so richtig angefangen hat und damals sagt so, wow, holy shit. Als ich dieses Video erstellt habe, hatte ich vorher immer das Problem gehabt. ja, dass jetzt wir haben, wenn ich jetzt an jemanden einfach jetzt einen Link schicken möchte, wo jetzt erklärt wird, ja, was Bitcoin ist und welches Problem Bitcoin löst, dann hatte ich diesen Link nicht, weil ich hatte dann irgendwie so ja 30 Videos und hier und da und schau dir mal halt das an. Da dachte ich mir so, ja, okay, das heißt, wenn es das halt jetzt noch nicht gibt, muss es halt selber machen. Und dann habe ich halt das gemacht und da war extrem viel Aufwand und wurde dann immer länger und länger und dann ist es halt so eine Video geworden, ja, wo man halt versteht, ja, warum man Bitcoin braucht und also dass halt unser Geld halt nicht funktioniert, dass halt ja, dass halt die ganzen Preise immer weiter steigen, weil die Geldmenge von dem Euro zum Beispiel hat sich jetzt immer weiter ausweitet und dass du so jetzt nicht langfristig sparen kannst und genau, so dass ich aber in diesem Video jetzt nicht beschreibe, wie man jetzt Bitcoin halt kauft, weil da gibt es ja verschiedene Wege. Also entweder machst du es halt offiziell an einer richtigen Börse. Da hast du aber natürlich das Problem, da musst du dann deinen Ausweis hochladen. Das heißt, da musst du dich komplett halt nackig machen. Also du musst jetzt angeben, ja, wie du heißt, ja, wo du wohnst, wie viel du verdienst, was musst du noch angeben? Also du musst wirklich da haufenweise Sachen angeben. Und das Problem ist natürlich, dass die Börse diese Daten speichert. Und diese Daten werden leider sehr oft auch jetzt gehackt. Und dann halt eben im Darknet halt ja verkauft. Und das heißt so, dass dann irgendwelche Leute plötzlich wissen, ja, wie viel Bitcoin du eventuell sogar hast, ja, wie du heißt und wo du wohnst. Und so, dass die Bitcoin hoffentlich auf so einer Hardware-Wallet drauf liegt. Das ist so eine Bitbox, also so, dass das ja eine Wallet ist, die jetzt hardwaremäßig deine Schlüssel abspeichert oder heim sichert. Und das Problem ist natürlich, wenn du Bitcoin in also halt jetzt selber aufbewahrst, also auf so einer Hardware Wallet, dann ist es so, dass natürlich die Gefahr jetzt eines Raubes auch halt jetzt steigt. Und deswegen muss man sich halt davor auch immer schützen, so dass man das natürlich mit einem 25. Wort auch noch machen kann, also so dass deine Bitcoin hier auf der Hardware Wallet werden mit einem Seed jetzt abgesichert oder halt erstellt. Ein Seed, das sind einfach nur ja 24 Wörter, die man sich aufschreibt und so dass ja von diesen 24 Wörtern alle privaten Schlüssel und alle öffentlichen Bitcoin-Adressen jetzt abgeleitet werden. Das muss man an sich eigentlich jetzt gar nicht wissen, aber so dass man halt schon jetzt wissen muss, dass wenn du die 24 Wörter halt jetzt besitzt, ja, dann ist es so, dass du deine Bitcoin auch besitzt. Das Problem ist aber halt natürlich, wenn jetzt jemand anderes auch diese 24 Wörter findet oder hat, dann ist es so, dass er deine Bitcoin halt versenden kann und dann ist es so, dass halt deine Bitcoin weg sind. Und deswegen muss man sich im besten Fall auch vor einem Diebstahl schützen und ja, deswegen so, dass ich halt empfehle, dass man Bitcoin jetzt möglichst nicht auf einem offiziellen Börsen kauft, sondern von anderen Personen wird direkt jetzt abkauft, also zum Beispiel am besten natürlich auf irgendwelchen Meetups mit einem Bargeld. Das ist natürlich das Optimum, aber dass es halt jetzt nicht jetzt immer möglich ist. Und dann gibt's halt noch dezentrale Börsen, also wo du dann KYC frei halt kaufst. Also KYC bedeutet, dass du halt immer ja, deinen Ausweis
Know your customer, genau.
Ja, genau. Ja. Und da gibt es halt verschiedene.
Ja, warte, also ich komme sofort da drauf, ja. Du, also ich will das sowieso ansprechen. Du hast dazu mehrere Videos. Ich komme gleich da drauf. Ich will nur erstmal noch ganz kurz ansprechen zum ersten Video. Ja. Du hast was gesagt, was ich sehr wichtig finde. Und zwar Sparen ist inzwischen vollkommen in unserem Fiat-System vermixt mit Investieren. Ja. Das hast du meiner Ansicht nach sehr, sehr gut dargestellt, was heutzutage die Leute überhaupt, es wird verwechselt. Und heutzutage hast du ja überall irgendwelche Formen von Finanzberatern, die hingehen und sagen, du musst in Immobilien investieren, in Aktien, in ETFs und so weiter und so fort. Und all das nur, damit dein Geld nicht automatisch entwertet. Das führst du meiner Ansicht nach sehr konkret und sehr gut aus. Und das ist etwas, was heutzutage durcheinander geworfen wird. Du musst dir irgendwelche Leute suchen, die das vielleicht noch besser wissen als du, die dein Geld in irgendwelchen Fonds anlegen. Und die, gerade die etwas ältere Fraktion, die noch das Sparbuch kennt und die eigentlich das Sparbuch auch wiederhaben möchte. Und das ist etwas, was man jetzt, also ich bin jetzt vielleicht zwar ein bisschen älter als du, aber das Grundprinzip ist mir vertraut. Eigentlich möchte man sein Geld unterm Kopfkissen aufbewahren und das soll in 10 Jahren die Werterhaltungsfunktion erhalten. Und Bitcoin erfüllt diese Funktion, Gold auch vielleicht in einem etwas anderen Maßstab. Also ich sehe Bitcoin als sehr viel vorteilhafter dazu, weil man es auch direkt verschicken kann und nutzen kann. Aber das ist im Grunde genommen für mich der eigentliche Punkt. Und darüber kommt man in sehr viele Verwirrungen von Leuten, die dann investieren und sparen miteinander vermischen. Und das halte ich für ein riesengroßes Problem. Und ich versuche auch immer Leuten, die Bitcoin direkt abtun mit, ich verstehe das nicht und das ist mir zu kompliziert. Und ich denke nur so, das eigentliche Grundprinzip ist überhaupt nicht kompliziert. Man erzählt mir dann so, ich verstehe Bitcoin nicht. Aber du musst ja du verstehst eigentlich das Geldsystem nicht. Das ist eigentlich was ganz anderes. Das ist der eigentliche Knackpunkt an der Sache. Du musst von Bitcoin gar nicht so krass viel verstehen. Du musst verstehen, dass das eine Wertaufbewahrungsfunktion für dich erfüllt, die für dich eigentlich relevant ist. Und ja, das ist für mich erstmal der Kernpunkt. Aber gut, kommen wir gerne direkt zum KYC-freien Kaufen. Also KYC, wie du schon gesagt hast, Know Your Customer, dieses durch neue Gesetze. Das hast du noch auf dem Schirm, wann genau wurde das eingeführt? Weil es ist noch gar nicht so lange her. Es ist erst ein halbes Jahr her oder sowas. Da musstest du noch nicht deinen Ausweis bei einigen kleineren Apps wie Relay oder so weiter hochladen, sondern da gab es alles so ein KYC Lite. Aber bei Börsen musste man das auch erst seit irgendwie ein paar Jahren. Und das ist halt alles eine Form, hat nichts mit Bitcoin zu tun, hat nur mit Gesetzgebung zu tun.
Genau. Also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ja, wann das war. Also ich weiß nur wegen der MiCA, das ist so eine Regulation von der EU. Ich glaube, spätestens 2025 müssen alle Dienstleister KYC machen. Also dass du deinen Ausweis da jetzt hochladen musst, wegen der Geldwäsche und bla bla bla. Das ist halt sozusagen, was ich als ein großes Problem ansehe. Und es ist halt immer die Frage, was möchtest du halt erreichen? Also wenn du zum Beispiel richtig große Summen kaufen möchtest, keine Ahnung, sagen wir jetzt einen Bitcoin innerhalb von 24 Stunden, dann musst du es über eine offizielle Börse machen. Wenn du aber sagst, okay, so dass ich jede Woche mal, keine Ahnung, 100 Euro oder, keine Ahnung, eventuell sogar 1.000 Euro da jetzt reinstecken möchtest, dann ist das über so eine KYC-freie Börse auf jeden Fall machbar. Und man muss dann gucken, okay, so dass das dort ein bisschen umständlicher ist, ist jetzt nicht so benutzerfreundlich. Du hast dort meistens einen Aufpreis von, wenn es gut läuft, vielleicht 2%, bei manchen Apps sind es 9%, was dann schon extrem wehtut. Und man muss immer schauen, was möchte man? Möchte man eine extrem hohe Privatsphäre haben? Möchte man den besten Preis haben? Möchtest du einen Support haben? Möchtest du, dass die App auf einem Deutsch ist? Das ist ja zum Beispiel für viele Ältere auch jetzt entscheidend. Ich meine, so für uns ist es eigentlich egal, ob es auf Englisch oder Deutsch ist, aber viele Ältere, die können leider halt jetzt nicht so gut Englisch. Deswegen ist halt wichtig, dass es auch auf Deutsch ist. Und deswegen gibt es jetzt nicht einfach so eins, wo ich sage, diese Börse ist es und fertig, sondern ich muss erst wissen, okay, was möchtest du denn jetzt genau haben? Und ja.
Ich sage das auch immer. Also es ist für mich der Austausch zwischen Privatsphäre mit höheren Gebühren oder eben ich bin komplett, wie hast du gesagt, nackig gemacht mit genau. Ausweis und allem Möglichen, aber dafür halt eben niedrigere Gebühren. Und ich muss gestehen, ich habe bisher den offiziellen KYC-Prozess größtenteils einfach mitgemacht. Ich sag mal so, das, was man da tut, ist ja nicht illegal. Du kaufst Bitcoin. Das ist ja jetzt erstmal, du verstößt ja nicht gegen das Gesetz in irgendeiner Art und Weise. Ich meine, es gibt natürlich dann Einkommenssteuer und den ganzen Kram und so weiter und so fort. Aber eine Frage, die sich für mich direkt anschließt. Und zwar, Bitcoin ist trackbar in dem Sinne. Also da werden dann Bitcoin geblacklistet und so weiter und so fort. Und je nachdem, ob man es gab diesen krassen Fall, wo diese Movie 2K Filmbörse ganz, ganz viel geblacklistete Bitcoin gehalten hat und im Endeffekt hat sie das an den Staat abgegeben. Der Staat hat die direkt verkauft, was in der Bitcoin-Szene sehr, sehr lustig war. Ja, klar, natürlich bescheuert also, von Seiten des Staates aus, ja, aber ja, klar, ich finde das ja gut, dass der Staat nicht über besonders viel Geld verfügt. Also der macht ja sowieso nur Unsinn damit. Aber im Prinzip ist der Punkt, und das habe ich von einem Video oder von einem Podcast mit Max Hillebrand so ein bisschen mitgenommen. Es ist ein Austauschspiel, man kann halt beides sagen. Ist es immer risikofrei in dem Sinne, ob du deine Bitcoin KYC frei gekauft hast oder eben nicht. Also das ist mit der Anonymität halt so eine Sache. In dem Moment, wo es geblacklistet wird, kann man dann sagen, wenn du Bitcoin KYC frei gekauft hast, kann da nicht trotzdem in irgendeiner Art und Weise halt gesagt werden, naja, das hast du von irgendwas, wie soll ich sagen, dubiosem gekauft, wie was führst du an Peach und Robusatz, meine ich. Und ich glaube, es gibt noch Hodel, was auch noch Leute empfehlen.
Bei BISC.
Oder BISC oder ja, BISC, genau. Das sind dann so Sachen, wo man kauft es, es ist keine Transparenz da und ob das im Nachhinein auf eine Art und Weise getrackt und geblacklistet wird, dass gesagt wird, hier ist die Quelle dubios oder sehe ich das falsch? Also ich sehe dich jetzt mal kurz als meinen absoluten Experten an, der mir technische Sachen erklärt, die ich selber nicht verstanden habe.
Ich als Ingenieur, okay, alles klar. Nee, aber klar, da hast du schon recht. Also es gibt immerhin Risiken. Egal, ob du KYC kaufst oder KYC frei. Weil wenn du KYC kaufst, dann gibst du deine ganzen Daten preis und so dass dann eventuell irgendeine fremde Person weiß, ja, wo du wohnst, wie du heißt und eventuell auch, ja, wie viele Bitcoin du hast. Das heißt, das ist schon mal schwierig. Und wenn du aber KYC frei halt jetzt kaufst, dann ist es so, dass vielleicht die Börse sagt, okay, wir wissen jetzt nicht ganz, woher das kommt. Das heißt, wenn du die Bitcoin vielleicht auch dann auf eine offizielle Börse schickst und dort verkaufen möchtest, dann sagen sie, nee, bitte erstmal jetzt nachweisen, woher du es hast. Und wenn du es nicht so richtig kannst oder das wirklich von irgendeinem war, der irgendwas Schlimmes gemacht hat, dann ja, ist es so, dass du das Geld jetzt nicht wiederbekommst. Das heißt, du hast auf jeden Fall in beiden Fällen hast du ein Problem. Und deswegen so, dass ich empfehle, dass man eigentlich beides hat, dass man einmal sagen wir, also jetzt offizielle Bitcoin hat und einmal KYC freie Bitcoin hat und dass man das in seiner Hardware Wallet auch jetzt schön sauber halt trennt. Also du kannst in deiner Wallet kannst einfach noch eine weitere Unterwallet halt erstellen, dass man das schön da sauber halt trennt. Und ich würde auf jeden Fall das empfehlen, dass man es trotzdem alles ja dokumentiert. Also auf welcher Plattform hast du die Bitcoin hat jetzt geholt, von welcher Person war das, weil du da zumindest meistens auch den Namen weißt, von der anderen Person. Einfach nur, damit du das später, falls der Staat das mal fragt, dann auch einem zeigen kannst. Also es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie Steuern jetzt hinterzieht oder so, sondern dass man einfach eine recht hohe Privatsphäre hat. Und deswegen einfach alles dokumentieren und eben im Notfall das natürlich dann irgendwie vorzeigen, müssen.
Weil die Möglichkeit wäre ja auch, es könnte ja auch umgekehrt laufen, ne? Es könnte ja auch theoretisch so sein, dass der deutsche Staat, weiß ja niemand, was der so genau macht, der könnte ja einfach hingehen und sagen, alles, was du mit deinem Ausweis und so weiter, mit KYC gekauft hast, das verbieten wir jetzt. Und dann nutzen dir nur noch die, die du anonym gekauft hast. Also umgekehrt könnte es ja theoretisch genauso laufen, oder sehe ich was falsch?
Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, klar, dann ist so, dass du im Grunde dann
illegal handeln.
Ja, klar. Das ist auch eine Gefahr. Und das ist halt, deswegen empfehle ich einfach, dass man einfach beides hat. Hm. Und dass man KYC Coins jetzt nur im Grunde nutzt und ausgibt, wo du das auch wirklich brauchst. Also wo du zum Beispiel jetzt, ein Auto wenn du dir jetzt ein Auto kaufst oder ein Haus, dann musst du es ja meines Wissens nach auch jetzt zeigen, ja, woher das kam. Wenn du aber zum Beispiel einfach nur auf irgendeinem Meetup damit bezahlst, ja, dann machst du das mit deinen freien Coins und das alles schön sauber dokumentieren und dann ist da auf jeden Fall alles safe.
Du hast jetzt eben schon angedeutet, dass Leute, die Auswahl mit KYC-Verfahren Bitcoin gekauft haben, dass deren Daten gehackt wurden und die irgendwie im Darknet verkauft wurden, irgendwelche Daten. Habe ich gar nicht so krass auf dem Schirm. Gibt es da irgendwelche prominenten Beispiele oder was? Kannst du was darüber erzählen?
Dass ich jetzt nicht direkt ein Beispiel weiß. Ja, doch, Coinbase hat die Daten, da wurden sie nicht gehackt, sondern die haben die Daten einfach so jetzt verkauft. Also, das ist
ja krass.
Deswegen, ja, geil. Siehst du, deswegen denkst du, ja, schön, danke. Aber es gab schon haufenweise Börsen, also wirklich haufenweise Börsen, die gehackt wurden. Jetzt, ja. Also einmal halt natürlich, wo direkt die Bitcoin, wo die Bitcoin-Wallets gehackt wurden. Das heißt, die Bitcoin wurden dann die waren dann halt weg. Aber was halt auch häufig passiert ist, dass halt die ganzen Daten gehackt werden, weil die kannst du natürlich auch schön jetzt verkaufen, dafür bekommst du halt auch Geld. Ja, das ist halt das Problem und deswegen, wenn es nicht um große Summen geht, würde ich empfehlen, das direkt von einer anderen Person abzukaufen, ohne das über eine andere Firma halt zu machen.
Kannst du mir versuchen beizubringen, was ich schon 10.000 Mal gehört habe und immer wieder vergessen habe, weil es einfach nicht irgendwie in mein Gehirn passt? Was sind die letzten beiden Soft Forks, die Bitcoin gemacht haben? Die heißen, soweit ich weiß, Segwit und Taproot und ich habe es irgendwie immer noch nicht verstanden.
Ja gut, okay. Segwit, also sozusagen, ich bin jetzt auch nicht ein Informatiker. Das heißt, dass ich da jetzt auch nicht so extrem tief drin bin. Aber Segwit war ein Update oder ein Softfork, wo es einen Anhang gibt von einem Block. Also ein Block ist im Grunde der Ort, wo die ganzen Bitcoin-Transaktionen enthalten sind. Und seit 2017 mit dem Segwit-Update gibt es einen Anhang. Das heißt, dass zum Beispiel Unterschriften und andere Dinge jetzt nicht direkt in den Block lagern, sondern außerhalb in so einem Anhang. Und das brauchte man irgendwie ja technisch, warum auch immer, weiß ich gerade auch nicht genau, um jetzt halt Lightning zu haben. Und Lightning ist einfach eine zweite Ebene auf Bitcoin oben drauf, wo du die Bitcoin schnell versenden kannst. Das heißt, bei einem Bitcoin musst du ja in der Regel mindestens ja 10 Minuten warten, bis ein Block kommt und bis deine Transaktion dann auch bestätigt ist. Wenn du eine recht hohe Transaktionsgebühr einstellst. Und bei Lightning hast du halt ja den Vorteil, dass du dort dann das schnell versenden kannst. Und dafür braucht man dieses Update. Und beim Taproot ist ein Update gewesen, womit du eine höhere Privatsphäre haben kannst. Also du kannst zum Beispiel mit deinem Taproot kannst du mehrere Schlüssel jetzt zusammen schmelzen und so, dass du diesen gemeinsamen Schlüssel dann in die Bitcoin-Blockchain halt jetzt veröffentlichst. Und dann dadurch hast du den Vorteil, dass man gewisse Transaktionen nicht unterscheiden kann. Also zum Beispiel, wenn du eine Lightning-Transaktion machst oder erstmal einen Lightning-Kanal öffnest, musst du dafür eine Bitcoin-Transaktion auf der Blockchain machen, also auf dem Hauptnetzwerk. Und so dass man das aktuell heute auch noch sieht, weil da ist so, dass man sieht, dass da jetzt halt zwei Schlüssel vorhanden sind. Also einmal mein Schlüssel und einmal halt dein Schlüssel. Und mit einem Taproot ist es möglich, dass du auch so eine Transaktion baust, dass haben wir beide immer noch jetzt einen Schlüssel haben, aber dass wir vorher unseren Schlüssel jetzt jetzt zusammenschmelzen und so, dass wir das einfach dann in die Blockchain schreiben und somit ist es jetzt von außerhalb jetzt nicht möglich, dass man sieht, dass das jetzt eine Lightning-Transaktion ist. Und somit ist es so, dass man allgemein eine höhere Privatsphäre in Bitcoin hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass dadurch Bitcoin jetzt extrem hier privat geworden ist, weil in Bitcoin ist es so, dass man jetzt jede Transaktion überprüfen kann und man kann auch sehen, woher die Transaktion kommt, also ja von welcher Bitcoin-Adresse zu welcher Bitcoin-Adresse die Bitcoin jetzt ja versendet worden und so, dass du das immer weiter siehst. Und das ist so, dass wir halt das brauchen, damit wir einen Inflationsbug sofort sehen. Also so, dass ja Bitcoin auch nur Software ist und Bitcoin hatte schon mal einen Inflationsbug gehabt, ich glaube 2011 oder 13 oder so. Und genau deswegen haben wir halt diese Transparenz auf dem Hauptnetzwerk, dass man das alles halt überprüfen kann. Aber deswegen hast du dann das Problem, dass natürlich das nicht ein privates Netzwerk ist. Und deswegen sollte man auch jetzt aufpassen, dass man zum Beispiel nicht irgendwie öffentlich postet, ja, ich habe jetzt um diese Uhrzeit habe ich so und so viel Bitcoin mir von dieser Börse ausbezahlt. Weil das ist extrem leicht in der Blockchain halt zu finden. Also so, dass ich jetzt hier, das hier ist jetzt eine Full Node. Und so, dass jetzt hier alle Bitcoin drauf liegen, also meine, deine, die von Elon Musk und Michael Saylor, so dass ich die halt nur nicht jetzt ausgeben kann, weil ich halt jetzt nicht die ganzen Schlüssel habe. So dass man da trotzdem alles sieht. Und deswegen ist es halt schon wichtig, dass man schon weiß, wie man möglichst private Transaktionen macht. Und da gab es halt früher zum Beispiel auch die Möglichkeit zu mixen. Das heißt, mixen heißt einfach, dass man eine gemeinsame Transaktion mit zum Beispiel 100 Leuten macht. Und dadurch ist es jetzt nicht mehr leicht zu sehen, ja, von welchen 100 Adressen ist jetzt nun deine. Aber das ist jetzt...
Mixen und CoinJoin ist dasselbe, oder? Oder gibt es da noch einen Unterschied?
CoinJoin, warte mal,
ich dachte, das wäre dann das Zusammenlegen von vielen Transaktionen.
CoinJoin heißt einfach nur, dass man gemeinsam eine Transaktion macht. Das muss jetzt, glaube ich, nicht direkt heißen, dass es auch eine private Transaktion ist. Mixen ist, glaube ich, wenn zum Beispiel jeder den gleichen Betrag in die Wallet halt jetzt reintut, oder in die Transaktion reintut. Aber das sind so Dinge, das, ich weiß nicht jetzt genau, ob das jetzt richtig ist, was ich sage, aber ich glaube schon.
Okay.
Ich bin halt auch nur irgendein Pleb, der hier halt versucht, das halt zu verstehen. Ich bin jetzt nicht ein Informatiker. Aber ja.
Ich hatte einfach Max Hillebrand im Gespräch und der war ja so mit einer der Betreiber oder CEO, weiß gar nicht, auf jeden Fall von Samurai Wallet und er hat viel über CoinJoin geredet.
Ich glaube, Wasabi. Als Samurai wurde ja...
Boah, ich schmeiß alles durcheinander. Wasabi-Wolle, okay, alles gut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, er hat über dieses Prinzip relativ viel gesprochen. Jetzt wenn du schon deine Note ansprichst, lass uns gerne gleich zum Thema Note kommen. Ich habe mir auch eine Note gekauft, das ist jetzt auch schon relativ länger her, weil ich mir gedacht habe, nach dem Motto, du solltest praktizieren, was du predigst. Ich muss gestehen, ich finde das wahnsinnig anstrengend. Man muss irgendwie andauernd Updates machen und da irgendwie seinen Channel managen und permanent, ja, also ich halte eine Full Note betreiben nicht unbedingt was für jeden, aber für Leute, die sich tief mit Bitcoin beschäftigen wollen. Also ich sag mal so, platt gesagt ist eine Full Note betreiben, als wenn man seine eigene Zentralbank, ne? Ich glaube, so ja. Ähnlich stellst du es auch vor.
Also was halt du gerade so gesagt hast, ist, das mit dem Kanalmanagement, das bezieht sich dann auf Helm Lightning. Das ist dann schon ziemlich fortgeschritten. Ja. Würde ich jetzt nicht für den Einsteiger empfehlen. Ich würde, also wer jetzt fortgeschritten ist und auch genau weiß, was jetzt Lightning ist, wie Lightning funktioniert, ja, dem würde ich schon empfehlen, dass man eine eigene Lightning-Node auch jetzt aufbaut. Aber du kannst auch einfach deine Full-Node ohne Bitcoin aufbauen oder halt erstellen. Und das ist sogar
ohne Lightning einfach. Meinst du, oder?
Ja, meine ich. Genau. Ja. So, dass man hier einfach halt die Blockchain drauf hat. Und da kannst du deine Full Node mit
einem Hardware Wallet verknüpfen. Mit
deiner Hardware Wallet einfach halt verbinden. Und das ist wirklich machbar. Ich habe dazu jetzt einige Videos gemacht. Ja. Das sind, glaube ich, meine letzten 3-4 Videos oder so. Mhm. Und das ist alles machbar und das schafft auch auch jetzt jemand, der jetzt nicht Informatiker ist. Das ist einfach nur, dass du die Software auf die Full Node drauf bekommst, hast du da einen schönen App Store, lädst dir halt die Bitcoin Node runter. Das ist halt dann die App, so heißt sie, und dann, ja, so dass halt die Blockchain automatisch dann heruntergeladen wird. Und das musst du gar nicht selber machen, sondern das macht alles halt eben deine Full Node selber. Aber sobald du natürlich mit einem Lightning anfängst, Lightning ist, so wie es aufgebaut ist, nicht benutzerfreundlich. Also wenn du wirklich eine sehr hohe Privatsphäre haben möchtest, dann solltest du eine Lightning-Node haben. Wenn du nur Lightning nutzen möchtest, aber auch noch in der Selbstverwahrung, aber die Privatsphäre ist jetzt nicht ganz so entscheidend, dann ist zum Beispiel die Phoenix Wallet ja ziemlich gut. Weil das ist einfach, genau, das ist einfach eine Handy-App, die du installierst. Du hast da auch dort deine eigenen Schlüssel, das heißt, du hast dort einen Seed, also hast dort Wörter, die du dort angezeigt bekommst und aufschreibst. Du bist aber dann dort direkt mit der Firma verbunden. Und das heißt so, dass die Firma im Grunde weiß, was du da machst. Der Vorteil ist, aktuell noch musst du jetzt nicht deinen Ausweis und so hochladen. Das heißt, es ist schon deutlich besser, als wenn du dort dann auch einen Ausweis hochladen müsstest. Und du hast dort den Vorteil, dass du halt deine eigenen Schlüssel hast. Das heißt, das ist schon jetzt schon ziemlich wichtig, weil wenn du nicht deine eigenen Schlüssel hast, ja, dann ist so, dass halt jemand dir das Geld einfach entstehlen kann. Genau, aber für Fortgeschrittene und sowas würde ich auch eine eigene Lightning-Note empfehlen. Ich mache dazu vielleicht irgendwann bald mal ein Video und muss aber erstmal gucken, weil da muss man schon ja ziemlich viele Dinge beachten. Deswegen, sowas würde ich jetzt nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, ich mache das mal. Und ich habe schon von einigen gehört, so, oh, jetzt ist meine Lightning-Note irgendwie offline. Und so, dass man dann irgendwie Angst hat, dass das Geld da irgendwie weg ist. Also da muss man schon wissen, was man da tut.
Ja, ich würde tatsächlich so weit gehen zu behaupten, ich habe nicht wirklich verstanden, was ich da alles mache. Ich habe mir das mehr oder weniger in Absprache von dem Kollegen, der 21 das Meetup betreibt, mehr oder weniger machen lassen. Der hat mir gesagt, mach dies und das und jenes. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und danach habe ich es aber so schleifen lassen, dass ich nicht mehr hinterher war. Aber wenn
ich glaube... Ich glaube, dass wir langfristig nicht direkt Lightning nutzen werden, sondern noch andere zweite Ebenen, die auf Bitcoin aufsetzen, die dann mit Lightning ja sich verbinden. Also ich glaube, dass wir langfristig sowas sehen werden wie Phoenix, also dass du jetzt nicht Lightning direkt halt, dass du nicht Lightning direkt jetzt betreibst, sondern eigentlich nur jetzt angebunden bist an an irgendeine Firma, du aber den Vorteil hast, dass sie dir das Geld jetzt nicht stehlen können. Und sollten sie irgendwie offline gehen, kannst du immer noch eher vertrauenslos diesen Lightning Channel schließen. Und dann bist du wieder auf der Blockchain. Aber kommt halt darauf an, ob man sich das dann irgendwann dann halt auch noch leisten kann. Das war dann noch ein anderes Thema. Aber ich glaube, langfristig werden wir nicht direkt Lightning nutzen. Dann werden wir eher sowas nutzen wie zum Beispiel Arc oder ja, Filaments, was zum Beispiel da jetzt ja private Bitcoin-Banken sind. Bei Arc hast du den Vorteil, dort hast du deine eigenen Schlüssel. Bei Filaments, also bei jetzt privaten Banken, hast du den Nachteil, dass du dort jetzt nicht deine eigenen Schlüssel hast. Der Vorteil ist, dass die Bank überhaupt nicht weiß, wer du bist. Und so, dass sie auch überhaupt nicht sieht, wer an wen etwas halt gesendet hat. Das heißt, dadurch kannst du auch Bitcoin extrem anonym versenden. Und genau, also es gibt alles, also das Schöne ist, es gibt halt ja verschiedene Ebenen und man muss halt auch genau schauen, welche Ebene brauchst du gerade? Brauchst du gerade die Blockchain? Dann ist es so, dass du halt, dann ist es langsam oder dafür extrem sicher oder willst du es gerade schnell haben? Deswegen, ja.
Also, damit ich das nicht falsch verstehe, also ja, ich benutze auch zum Beispiel die Phoenix Wallet und ich benutze aber auch die Wallet of Satoshi. Ich verstehe schon den Unterschied zwischen Custodial und selbst gehostet, also bei Wallet of Satoshi. Das Schöne ist halt, es funktioniert buchstäblich.
Ja.
Aber man gibt halt die komplette Kontrolle an die Firma Wallet of Satoshi ab. Und bei der Phoenix Wallet hostet man durchaus selber, aber dann muss man halt eben schauen, dass die Gebühren auf eine Art und Weise eingestellt sind, dass man dass jede Transaktion auch immer durchgeht, sonst kann es sein, dass das auch mal versagt.
Also bei Lightning eigentlich nicht. Also wenn du es kommt eher ja darauf an, wie du den Lightning-Kanal jetzt erstellen möchtest oder jetzt ja befüllen möchtest. Da ist es so, dass es manchmal der Fall ist, dass die Transaktion halt nicht durchgeht. Aber wenn du einmal diesen Lightning-Kanal hast und dann eine Transaktion machst, dann ist es eigentlich so, dass es immer durchgeht, weil die Phoenix Wallet nimmt immer 0,4% an Transaktionsgebühr. Das ist bei denen so Standard, weil die wollen diesen Service natürlich auch irgendwie hier finanzieren. Und was du gerade jetzt angesprochen hast mit Wallet of Satoshi, ich würde das sogar als erste Wallet empfehlen.
Mach ich doch immer.
Ja, also einfach nur, damit man versteht, okay, Bitcoin-Anwendung ist an sich eigentlich mega einfach, dass man einfach auf Senden drückt und auf Empfang klickt. Weil wenn du die Leute jetzt gleich damit überforderst mit, du musst eine Hardware-Wallet haben, du musst deine Bitcoin auf Stahl irgendwie stanzen, dass du das hier irgendwie in einem Stahl machst. Du brauchst unbedingt eine
Aber das da ist wieder physisch. Das da ist super einfach zu begreifen, genau, das mit dem Seaboard. Das halte ich für simpel. Ich glaube, das da kapiert jeder. Die Software-Sachen sind eher das, was ein bisschen überfordert ist.
Und deswegen ist es so, dass ich halt den Leuten schon sage, hey, wenn es nur um 100 Euro geht oder sowas, hey, dann nutzt die Wallet auf Satoshi. Da ist es, scheißegal, wenn die Bitcoin dann wechselt. Natürlich schon ein bisschen mehr. Ich sag meistens so ab ungefähr 1000 Euro oder man muss halt gucken, ab da, wo es einem selber halt jetzt wehtut. Da solltest du unbedingt selbst im Grunde Selbstverwahrung machen. Einmal on-chain, also auf der untersten Ebene, auf der Blockchain, mit einer Hardware-Wallet. Und wenn du Bitcoin schnell und günstig ausgeben möchtest oder halt versenden möchtest, dann machst du das in Lightning, am besten aktuell mit der Phoenix-Wallet. Oder wenn du fortgeschritten bist, dann mehr mit einer eigenen Lightning-Node.
Ich will nur noch mal darauf zurückkommen, nicht, dass ich das jetzt in irgendeiner Art und Weise falsch verstanden habe. Also ich bin ja schon nur komplett laienhaft ausgedrückt. Ich möchte Bitcoin als Zahlungsmittel gebrauchen. Dafür müssen Dinge funktionieren. Wir reden hier eigentlich, also in Sachen Lightning reden wir nicht von von einem Zahlungsdienstleister. Das ist ja wie zu sagen, PayPal ist ja auch keine eigene Währung, sondern das ist ein Zahlungsdienstleister. Trotzdem sprechen wir von Euro oder Dollar oder was auch immer man transferiert. Und nichtsdestotrotz, also es muss einfach alles funktionieren. Es sollte möglichst schnell funktionieren. Das ist ja der ganze Punkt, dass man dem Bankensystem um mehrere Dimensionen überlegen sein muss, weil da keine Drittpartei mehr involviert ist.
Ja.
Und da ist für mich dann im Endeffekt der entscheidende Knack. Aber was ich habe jetzt nicht verstanden, ist etwas, also gibt es eine andere zweite Ebene als Lightning, so wie du das jetzt gerade gesagt hast?
Ja, also ich meine, eigentlich ist halt alles eine zweite Ebene. Also du kannst auch sagen, dass theoretisch eine Börse ist eine zweite Ebene, weil du dort günstig die Bitcoin jetzt hin und her schicken kannst, sowas. Im Bitcoin-Space sagt man, dass eine zweite Ebene etwas ist, was jetzt vertrauenslos ist. Also wo du vertrauenslos deine Bitcoin in der zweiten Ebene halten kannst und vertrauenslos von der zweiten Ebene in die erste Ebene, also der Blockchain, deine Bitcoin jetzt hin und her halt versenden kannst. Aktuell gibt es eigentlich jetzt nur zweite Ebene, das nennt sich Lightning. Es wird aber auch an weiteren zweiten Ebenen gearbeitet, wie zum Beispiel Arc, wo du auch Bitcoin dann vertrauenslos halten kannst. Mit anderen Vorteilen und Nachteilen. Also es gibt nicht nur eins, aber aktuell eigentlich schon, aber es bedarf noch für weitere Ebenen. Aber du kannst natürlich später, kannst du auch irgendwelche Dienstleister nehmen. Also du kannst sagen, ich habe meine Bitcoin bei der Bank und dann ist es so, dass halt die Bank das anbietet, dass du dort günstig Bitcoin halt versenden kannst und so, dass die halt dann halt für dich Lightning nutzen. Ist natürlich dann aus deiner Sicht dann immer noch, du musst der Bank halt vertrauen, dass sie dein Geld jetzt nicht wegnehmen. Aber ja, es gibt immer Vor- und Nachteile, ob du jetzt einen Dienstleister nutzen möchtest oder ob du das später in Eigenverwahrung nutzen möchtest. Das ist halt das Schöne. Du hast mit Bitcoin zum ersten Mal die Möglichkeit, dass du jetzt deine Bitcoin oder dein Geld wirklich selber hältst. Das war jetzt vorher, vor allem wenn du es halt digital versenden wolltest, war das gar nicht möglich. Das ist ja eigentlich das, was ja Bitcoin so einzigartig macht. Das heißt nicht, dass du jetzt nicht mehr Dienstleister halt vertrauen sollst, sondern du musst nicht mehr Dienstleister vertrauen. Und das ist eigentlich halt das, was halt so schön ist.
Ja, ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das ist dieses, ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass die weit überwiegende Mehrheit eine Vertrauenspartei einschaltet. Aber der Knackpunkt ist eben, du musst nicht. Du kannst jederzeit komplett davon weg. Und wenn irgendwann mal irgendetwas mit deinem Bankberater schiefgeht, weißt du, es ist für mich so ein Paradebeispiel, habe ich schon oft erlebt, vor allem bei Meetups und so weiter und so fort, wo Bitcoin war gerade sehr stark gesunken und Leute wollten sehr stark umschichten. Ne? Die haben irgendwie sich gesagt, also ich habe mein halbes Geld in irgendetwas, in Fonds, in Aktien, in ETFs oder sowas und so weiter. Ich will jetzt Bitcoin kaufen. Und dann haben sie ihr ganzes Geld abgezogen, irgendwie 10.000 Euro oder sowas. Und sie mussten das Ganze über die Bank machen oder haben einen Kredit aufgenommen, um damit Bitcoin zu kaufen. Ne? Und dann ich halte es für eine absolut geistesgestörte Unverschämtheit, dass die Bankberater dahin gehen, was wollen sie denn mit dem Geld machen? Es ist für mich absoluter Wahnsinn.
Es ist auch mein Geld, ja, ist es leider nicht.
Es ist mein Geld. So rede nicht mit mir, als hättest du über mein Geld zu bestimmen. Und das nimmt halt Bitcoin einfach komplett aus dem Spiel. Und ich sehe das auch, dass diese Zeit aufhört.
Ja? Und du wirst jetzt eigenmächtig. Und das ist geil.
Oder? Ja, das ist eine geile Zeit, in der wir leben, oder? Die Selbstermächtigung kommt jetzt. Also das souveräne Individuum, sage ich immer so.
Genau, schön, das muss ich auch noch lesen, aber
ja, es ist eine einzige White Pill, sage ich.
Okay, alles klar.
Was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ja, genau. Lass uns ein klein wenig zu einem weiteren Thema kommen, über das ich so, so wenig weiß, und zwar Mining. Hast du auch ein paar schöne Videos drüber gemacht? Ich beschäftige mich mit Mining buchstäblich überhaupt nie. Aber wenn jetzt jemand in dieses Thema einsteigen will, was empfiehlst du für Mining? Wo soll man sich, womit beschäftigt man sich als erstes oder was ist dafür eigentlich interessant?
Meinst du jetzt im Grunde, dass man einfach Mining versteht oder dass man sogar selber meint?
Je nachdem, was für die Leute interessant ist. Kann ja beides sein. Also genau, sehr okay. Viele Leute wollen auch sagen, ich will es einfach nur mal ausprobieren. Und andere Leute sagen, nee, es reicht mir, mich mit der Theorie damit zu beschäftigen.
Ja. Also ich habe mal, wann war denn das? Ich glaube 2021 habe ich mal ein Video gemacht über das Mining auf dem 21-Channel. Ist schon ein bisschen älter. Deswegen das nächste Video, was ich jetzt machen möchte, wird wieder ein sehr aufwendiges Video werden, wo ich Mining mal wirklich vorne bis hinten. Nee, jetzt nicht direkt. Also sagen, ich hatte schon mal über den Mempool das erklärt. Ich habe jetzt erklärt, wie man sich so einen Spielzeugkörper für einen Nerd-Ex zum Beispiel einrichtet. Und das ist jetzt ein Miner. Damit kann man auch theoretisch Bitcoin minen. So dass der sogar auch jetzt gerade läuft. Aber ich habe jetzt noch nicht direkt ein Video, wo ich so sagen könnte, hier, das ist das Video, wenn du Mining verstehen möchtest. Aber es hat halt eins, es ist auf dem 21-Channel, schon ein bisschen älter, deswegen will ich jetzt noch mal bald eins machen, wo ich noch richtig Gas gebe. Ich habe jetzt noch bis hier vor Weihnachten, schauen wir mal. Genau, die Frage ist halt, ja, was ist Mining? Also, wir müssen uns erstmal eigentlich anschauen, warum muss Bitcoin ja dezentral sein. Und dezentral heißt, dass es jetzt ja vertrauenslos ist. Das Problem, was wir ja immer hatten, ist, dass unser Geld, also unser Fiat-Geld, unser Euro, dass es ja dort immer eine Instanz gab, eine Bank oder einen Staat, der halt die Geldregeln jetzt bestimmt. Und was wir halt leider gesehen haben, ist, dass wir dem Staat da halt vertrauen mussten oder müssen, dass er die Geldregeln nicht verändert und dass sich halt die Menge deswegen halt jetzt nicht ausweitet. Und so, dass wir halt sehen, dass dieses Vertrauen in das Geld immer weiter erodiert und so, dass im Durchschnitt sich die Geldmenge um 8% ausweitet. Deswegen sehen wir ja auch, dass halt Aktienmärkte und Häuserpreise und sowas im Durchschnitt ungefähr 8% jetzt pro Jahr steigen. Deswegen so, dass unser Leben schwerer wird. Das heißt, wir brauchen ein Geld, was sich in der Menge nicht ausweitet. Das heißt, wir brauchen bei einem Bitcoin, Bitcoin muss halt dezentral sein. Das heißt, es darf jetzt niemanden geben, der bestimmt, wie die Geldregeln aussehen und was die Wahrheit ist. Also mit der Wahrheit meine ich jetzt, wer hat etwas? Wie sehen die ganzen jetzt Eigentumsverhältnisse aus? Habe ich jetzt nun 3 Bitcoin auf dieser Bitcoin-Adresse draufliegen oder nicht? Wer bestimmt das in einem dezentralen Netzwerk? Das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Und was das Mining macht, ist einfach nur, dass es eine dezentrale Wahl ist, wie die nächsten Blöcke, also wie die nächsten Transaktionen aussehen, was nun die Wahrheit ist. Und in Bitcoin ist es so, dass ja die Liste nun die Wahrheit ist mit der meisten Energie, die enthalten ist. Das heißt, wenn eine Liste, sagen wir mal, 50 Energie hat und es gibt eine Liste, die hat jetzt nur ja 25 Energie, dann ist es so, dass meine Full Node automatisch die Liste akzeptiert mit der Liste, wo nun 50 Energie nun jetzt aufgebracht wurde. Und das ist halt das, wo es dann im Grunde ein bisschen technischer wird, das geht dann in dieses Hashing rein und so. Das ist jetzt nicht, muss man jetzt nicht so ganz wissen, aber da gibt's halt eine Schwierigkeit, die man halt jetzt an der man sehen kann, dass mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit dieser Block nur gefunden wurde, wenn auf der Welt so und so viele Hashes pro Sekunde gerade jetzt errechnet wurden und ein Miner findet einen gültigen Block, wenn halt der Hash dann halt gültig ist. Und was ist ein Hash? Ein Hash ist eigentlich nur eine ganz, also eine extrem große Zahl. Eigentlich kannst du dir das vorstellen wie, wie zum Beispiel, ja, 256 Münzen, ja, die der Miner ständig wirft. Und ich glaube, mein Miner wirft diese Münzen pro Sekunde 500 Milliarden Mal.
Und ja. Ja. In der Mathematik funktioniert das, ja?
Ja, genau. Und es ist so, dass halt aktuell, um einen gültigen Block zu finden, ich weiß gerade nicht ganz genau, aber sagen wir mal, damit ein Block jetzt dann gültig ist, müssen die ersten 30 Münzen von diesen 256 Münzen müssen alle auf der einen Seite liegen, also zum Beispiel alle zum Beispiel am Kopf haben oder in der Informatik nennt sich das dann halt Null. Und wenn das jetzt gültig ist, dann ist es so, dass ich als Miner diesen Block halt jetzt ja veröffentlichen darf. Und dann ist so, dass auch in dem Block die ganzen Transaktionen drin sind, die ich vorher definiert habe, welche Transaktionen ich gerade in einen Block halt eben reinnehme. Und somit ist es halt ja im Grunde ja zufällig, welcher Miner jetzt einen gültigen Block findet. Und somit haben wir es halt geschafft, durch das Mining, dass wir jetzt dezentral nun jetzt bestimmen, wie die Wahrheit aussieht. Also was sind die nächsten gültigen Transaktionen? Und das Heftige ist halt, dass das jetzt nun auf einer friedlichen Art und Weise passiert. Also immer dann, wenn du etwas absichern möchtest, immer dann, wenn du dein Eigentum absichern möchtest, zum Beispiel dein Rasenmäher, dann musst du ja Energie erstmal aufbringen. Das heißt, du musst irgendeinen Schuppen bauen. Und wenn da jetzt zum Beispiel jetzt jemand, wenn das jetzt jemand erstehlen möchte, muss er nun jetzt Gewalt aufwenden und den Schuppen Schrott machen, damit der an dein Eigentum rankommt. Genau das Gleiche ist bei deinem Haus, bei dem Gold, in dem Bunker, bei dem Land oder so. Und deswegen ist so, dass halt jeder Staat zum Beispiel muss jetzt zum Beispiel Waffengewalt aufbringen, also im Endeffekt einfach nur jetzt Leistung aufbringen, damit er nicht von einem anderen Land jetzt überfallen wird. Und das Problem, was wir in der echten Welt haben, ist, dass das zum einen immer jetzt Gewalt ist und zum anderen ist es so, dass das immer ein 1 gegen 1 ist. Also bei einem, weil es verschiedene Landesgrenzen gibt. Das heißt so, dass eigentlich immer du gegen ein anderes Land kämpfst. Und in Bitcoin ist das anders. Da ist es so, dass halt da ist es jetzt friedlich, weil das auf einer elektrischen Weise passiert. Also so, dass du jetzt Strom anstatt jetzt Gewalt aufbringst. Und der Vorteil ist halt, in Bitcoin ist das nicht ein 1 gegen 1, sondern wenn du nun jetzt jemanden seine Bitcoin ja wegnehmen möchtest, also zum Beispiel die Liste mit den Transaktionen überschreiben möchtest, musst du jetzt nicht nur seine Energie aufbringen, die er zum Beispiel in das Mining jetzt reingesteckt hat, sondern du musst jetzt die gesamte Energie aufbringen, die gesamte Welt aufgebracht hat. Und deswegen ist es so unwahrscheinlich oder so extrem unwahrscheinlich, dass vor allem in der heutigen Zeit, dass jemals wieder Bitcoin jetzt überschrieben wird oder dass selbst ein Staat das noch verändern kann. Und also so, dass, wenn man das so jetzt zusammenfasst, das Mining ist einfach nur eine dezentrale Wahl, wie die Wahrheit aussieht, also wie die Eigentumsverhältnisse aussieht. Und gleichzeitig ist es die Absicherung von Bitcoin, dass man dir die Bitcoin nicht entstehlen kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Bitcoin so viel Energie aufbringt, es wird ja oft behauptet, ja, Bitcoin, der Energieverbrauch, boah, der ist so schlecht und Bitcoin ist so ineffizient. Nee, immer dann, wenn du was Wertvolles absichern musst, willst, dann dir musst du Energie aufbringen. In der echten Welt mit Gewalt und in Bitcoin zum Glück mit, ja, mit Strom.
Ja, für mich ist es ehrlich gesagt schon wieder so ein Argument, dass schon vor 6 Jahren jeder Bitcoin-Anfänger widerlegen konnte mit dem hohen Stromverbrauch. Aber es ist halt etwas, was sich hartnäckig hält. Ne?
Ja, die Masse, ja.
Wir haben so viele Grüne bei uns und die hören einfach nur dieses Autoritätsargument, Bitcoin verbraucht viel Strom, und dann wird komplett darüber hinweggegangen, dass ja hauptsächlich der Strom aus erneuerbaren Energien, beziehungsweise halt Strom, der ansonsten verlustig gehen würde. Du erklärst das in deinem ersten Video eigentlich herausragend. Also man benutzt eigentlich Strom, der nicht massiv verbraucht wird, aus Abwärme oder was auch immer. Dafür benutzt man im Strom. Also Bitcoin bietet eigentlich, es ist fast witzig zu sehen, ne? Also ich meine, Deutschland hat die dümmste Energiepolitik der Welt, und eigentlich könnten die genau Bitcoin benutzen, um Mining Bitcoin zu betreiben. Aber gut, die Grünen verstehen so viel nicht. Das
also ich finde das eigentlich so schade, dass die Grünen das nicht verstehen, weil Bitcoin ist halt eigentlich sozusagen das grünste Netzwerk. Es ist halt das sehr friedlichste Netzwerk. Es ist jetzt zum einen aber auch, also so wie du das auch gesagt hast, dass halt Bitcoin, also das, ich glaube aktuell 55% des Bitcoin-Minings kommt halt schon aus jetzt Solar, Wasser und Wind, einfach nur weil das der günstigste Strom ist. Also jetzt nicht allgemein, sondern ja, immer dann, wenn jetzt überschüssiger Strom vorhanden ist, dann ist so, dass halt jetzt niemand, so dass das jetzt niemand jetzt abnehmen möchte, und dann kostet der halt nur 1, 3, 4, 5 Cent, keine Ahnung, und dann ist so, dass halt das ein der Bitcoin-Miner machen kann, also halt nutzen kann, und das verstehe ich halt eben nicht. Und dann ja, aber ich glaube, irgendwann werden sie es merken, und vor allem wenn dann immer mehr in der eigenen Partei dann für Bitcoin sind, so dass ich auch sehe, dass immer mehr Leute auch in die ganzen Parteien reingehen, und ich merke, dass das so langsam so von hier unten kommt, aber ich glaube, das wird noch einige Jahre dauern, bis das oben an der Spitze dann auch gemerkt wird und auch öffentlich gesagt wird.
Ja, ich hoffe, also dass es schnell geht. Ich habe auch hier auf dem Kanal schon mal ein Gespräch mit Daniel Wingen geführt, der ja beim Bitcoin-Bundesverband ist, und er hat auch schon mehrfach angemerkt, so, ich will doch nur den Anreiz setzen, und dann sollen sich die Bitcoiner selber in den einzelnen Parteien finden. Ich würde es sehr begrüßen, wenn sich innerhalb der Grünen Partei Bitcoiner finden, die sich zusammensetzen und darüber mal diskutieren. Aber ich erlebe dort halt so, die Idee des Sozialismus ist bei denen eigentlich bei weitem wichtiger als die Idee, dass man tatsächlich ökologisch und nachhaltig und naturfreundlich ist. Also ich sehe das bei den Grünen überhaupt nicht mehr. Aber keine Ahnung, wir brauchen jetzt nicht über Politik intern zu sprechen. Das müssen die am Ende des Tages selber wissen. Da sollen sie von mir aus lieber untergehen. Aber ich habe noch ein paar Fragen, und wir sind gleich eine Stunde dran.
Ja, geh, schau mal.
Ja, noch ein Punkt, der mir eigentlich ganz, ganz wichtig ist, ist das Akzeptieren vom Bitcoin im eigenen Geschäft. Weil da hast du nämlich auch ein Video zu gemacht, und da empfiehlst du Opago. Erlebe ich immer häufiger, ja, Leute fangen auch gerne mal, vor allem wenn sie komplett selbstständig sind. Da brauchst du ja eigentlich gar nichts, da reicht ja, wenn du, keine Ahnung, eine Wallet auf Satoshi hast oder so.
Ja,
aber wenn du ein bisschen was verkauft und du hast ein etwas größeres Angebot, dann sollte man schon auf entsprechende Anbietermöglichkeiten umsteigen. Magst du vielleicht dort darüber kurz erzählen, was siehst du da als Vorteil, oder was sind grundsätzliche Anknüpfungspunkte, worauf sollte man achten, wenn man jetzt ein Geschäft betreibt, man hat ein etwas größeres Angebot und man möchte Sachen aber in Bitcoin verkaufen?
Genau, also das Hauptproblem ist eigentlich, wie du das dann dokumentierst. Das ist eigentlich so das Hauptding, weil Bitcoin zu akzeptieren, klar, rein theoretisch reicht eine Wallet aus Satoshi, klar, ist natürlich jetzt ja Fremdverwahrung, aber rein der technische her würde das schon mal ausreichen. Dann kommt es immer darauf an, wie machst du das? Du kannst das theoretisch mit deiner eigenen Full Node machen über den BTC, über den BTC Pay Server. Das heißt, wenn du vorher eine eigene Lightning Node hast, kannst du das alles auch selber hosten. Der BTC Pay Server, der erstellt dir dann auch gleich so eine Rechnung. Da kannst du auch deine ganzen der Produkte mit dem Euro-Betrag eingeben. Dann ist so, dass das automatisch dann jetzt umgewandelt wird. Mit jetzt Opago, das ist auch recht benutzerfreundlich. Da brauchst du dafür aber eine eigene Lightning Wallet mit einer Lightning Adresse. Da ist aktuell, glaube ich, nur die Wallet of Satoshi wirklich benutzerfreundlich, weil bei der Phoenix Wallet hast du aktuell jetzt noch nicht eine Lightning-Adresse, die du einfach da jetzt hinterlegen kannst. Das heißt, da sind wir...
Haben wir das nicht eingebaut? Ich dachte, da haben die das jetzt eingebaut, dass man
ja,
Ja,
du hast zwar sowas, ja, es sind sich dann ein Bolt hat 12 Offer. Das Problem ist, also das ist wohl ein Update in Lightning, das haben aktuell aber jetzt noch nicht andere Lightning Wallets integriert, weswegen die Transaktion dann ja fehlschlagen würde. Deswegen sage ich eigentlich gerade öffentlich, dass die Phoenix Wallet sowas jetzt auch noch nicht hat. Und der Nachteil ist bei der Phoenix Wallet, du musst immer, wenn du was empfangen möchtest, muss deine App auch offen sein, beziehungsweise dein Handy muss eben Internet sein. Das heißt, das kann manchmal auch irgendwie fehlschlagen. Aber auf jeden Fall, das Schöne an jetzt Opago ist, warum habe ich das hier irgendwo hier liegen? Warte, ich muss kurz gucken, habe ich das hier irgendwo liegen? Ich glaube, das finde ich jetzt auf die Schnelle jetzt gerade nicht, aber egal. Du hast da halt hier so ein oranges Ding, wo du einfach so am Tasten hast und dann, so dass du einfach den Euro-Betrag eingibst und dann auf einem Enter und dann ist so, dass dir das jetzt angezeigt wird und dann kann halt der andere das jetzt abscannen und das einfach senden. Und das Schöne ist halt, der Mitarbeiter, der braucht überhaupt nicht wissen, was ist Bitcoin, was ist Lightning, sondern der, so dass der einfach jetzt eingibt, ja, 5 Euro, Enter und dann so, dass er es einfach jetzt halt vorzeigt, diesen QR-Code und dann so, dass das jemand abscannt. Eine andere Option, die ich noch jetzt kenne, die vielleicht sogar noch ein Stück benutzerfreundlicher ist jetzt Lipa. Das ist ein Service, ist leider auch noch Fremdverwahrung, wo du einfach als deinem Chef dir diese App installierst und du kannst sozusagen du kannst es so machen, dass deine Mitarbeiter auch diese App installieren, aber nur Bitcoin jetzt empfangen dürfen. Die können jetzt nicht von der Wallet von dem Chef das wieder wegsenden. Das heißt, dadurch hast du halt den riesigen Vorteil, dass du deine Mitarbeiter da jetzt nicht vertrauen musst. Du hast auch genau wieder halt das Gleiche, dass du einfach den Euro-Betrag eingibst und dann werden dir die Ersatz dann umgerechnet oder halt eben angezeigt. Bei Lipa hast du den Vorteil auch, dass du dass das alles dokumentiert ist. Also ja, wie viel die Sats in diesem Moment halt jetzt wert waren in Euro, was ja das Finanzamt eigentlich nur wissen möchte. Und dann kannst du es dir regelmäßig on-chain, also auf deine Hardware-Wallet, wieder jetzt ausbezahlen. Das ist im Grunde so das Problem, was ich an Lightning halt noch sehe. Es ist noch nicht so benutzerfreundlich, dass man einfach sagen kann, dass die Selbstverwahrung in allen Fällen das Leichteste ist. Also wenn du das einfach wenn wir uns das mal anschauen mit der Bitcoin On-Chain, das ist eigentlich mega einfach. Da hast du einfach deine 24 Wörter, drückst auf Senden und Empfangen. Und bei Lightning hast du halt das Problem, du musst erstmal wissen, was ist ein Lightning Channel. Du musst halt aufpassen, dass das Management immer halt es gut passt. Da musst du halt wissen, ja, mit welchen anderen Leuten bist du jetzt halt verbunden, dass die Transaktion auch jetzt immer durchgeht. Also ist noch nicht so benutzerfreundlich, weswegen ich halt sage, dass langfristig wir eher andere zweite Ebene nutzen werden. Lightning eher die Verbindung dann da im Grunde ja zwischen den Banken ist oder zwischen den anderen Dienstleistern. Aber wenn man heute schon Bitcoin akzeptieren wollen würde, in seinem Geschäft würde ich entweder Lipa
Opago.
Das jetzt empfehlen.
Also zu Opago hast du ein Video gemacht, Lipa war genau. Aber noch nicht, ne? Oder?
Nee,
also,
Lipa habe ich bisher nicht gemacht, nee.
Hast du einen persönlichen Favorit? Eher Lipa gerade, wenn du jetzt davon sprichst? Nee, aber ich meine, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Geschmackssache, ne?
Es kommt drauf an, es ist in beiden Fällen ähnlich. Also wenn du schon eine eigene Lightning Wallet hast, dann kannst du jetzt einfach jetzt
Opago.
Ja, einfach kannst du einfach das jetzt nutzen. Wenn du aber sowas halt nicht hast, dann wäre es ist jetzt lieber das Bessere. Aber so vom wie das jetzt aufgebaut ist, ist beides jetzt halt gleich gut. Also auf der einen Seite bei Lipa hast du halt eine App, was sich dann der Mitarbeiter installiert. Bei Opago hast du halt so ein Gerät, was du direkt in deinem Laden liegen hast, was sich mit deinem WLAN dort halt verbindet. Und da muss man gucken, was möchte man. Und ich würde sagen, dass man sich einfach mal beides anschaut und dann muss man selber entscheiden, was für einen besser ist und was nicht.
Ich persönlich bin ja immer so ein Gewohnheitstier. Ich benutze eine Sache und wenn ich damit nicht klarkomme, gebe ich sofort auf und gucke nie wieder weiter. Und ja, wenn klar. Und wenn es funktioniert, dann benutze ich nie wieder was anderes. Bis zu dem Tag, an dem es nicht funktioniert. Aber deswegen bin ich auch sehr, sehr lange fast ausschließlich bei Wallet of Satoshi geblieben, bevor ich mir eine Phoenix Wallet angelegt habe. Aber es ist halt so super, super benutzerfreundlich.
Und, ja,
du hast es ja auch gesagt, also damit fängt man immer gut an.
Ja, so, das sollte man auch immer sagen, so hey, so ungefähr funktioniert das Lightning und ich empfehle dir aber, wenn es über 100 Euro sind, dann schau dir die Phoenix Wallet an. Einfach so, dass man das sofort sagt, weil wenn man sagt, dass du das einfach jetzt nutzen kannst und dann die Leute schicken da, keine Ahnung, 15.000 Euro drauf, dann schwitzt du erstmal.
Könnte halt wechseln.
Gar nicht wissen. Ja, deswegen, deswegen Bildung ist unglaublich wichtig, weil Bitcoin ist auch neu und vor allem, wie man es anwendet. Deswegen mache ich ja meine Bildungs- und auch Anleitungsvideos, wie man Bitcoin benutzerfreundlich anwendet.
Es war bei mir schon so, ich überzeuge meistens die meisten Leute irgendwie auf Meetups oder wo man sie so trifft, auf einem Geburtstag oder so, wo die Leute noch gar nicht drin sind, ne? Es geht ja buchstäblich in 60 Sekunden. Wallet auf Satoshi anlegen, die erste Transaktion bekommen und dann sage ich immer zu den Leuten, probier es aus. Guck irgendwo, kauf dir, weiß ich nicht, bei Apricot Media ein Buch oder kauf dir bei einem Meetup ein paar Sticker oder tu irgendetwas. Einfach nur, damit du siehst, das und das kann man so und so benutzen. Es ist super einfach und alles danach ist Kaufen und Wertaufbewahrungsfunktion. Das kommt sowieso mit der Zeit, wenn die Leute nicht Unfug machen und traden und verkaufen und hin und her schicken und so weiter. Aber wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten. Vielleicht versuche ich die letzten beiden Punkte sehr, sehr kurz zu machen. Ein Video, was du gemacht hast, war Sparrow, die Pflicht-Wallet für fortgeschrittene Bitcoiner. Vielleicht magst du nur ganz kurz umreißen, worum handelt es sich dabei und warum ist das die Pflicht-Wallet?
Genau, also du hast ja hier eine Hardware-Wallet. Das ist die Bitbox, die ich auch jetzt jedem empfehle. Und dann ist ja die Frage, wie steuerst du das? Also so, dass du die Hardware-Wallet mit deinem Rechner halt verbindest und auf dem Rechner hast du zum Beispiel die Bitbox-App, das ist halt die Software, womit du das eben steuerst. Die Bitbox-App ist aber eher für Anfänger so jetzt geeignet und die Sparrow-Wallet ist halt für Leute, die jetzt UTXO-Management machen wollen. Ich habe dazu auch ein...
Das wäre meine zweite Frage gewesen, okay. Also genau. Die schließt sich sowieso direkt an. Also von mir aus machst du gleich in einem.
Mhm. Okay. Also das Schöne ist halt, also wenn man sich jetzt überlegt, man schickt Bitcoin auf eine Bitcoin-Adresse und man schickt dann ja nochmal Bitcoin auf dieselbe Adresse, dann denkt man, dass die Bitcoin-Adresse halt sich aufgefüllt hat. Also dass da jetzt nicht nur ein Bitcoin, sondern zwei Bitcoin drauf liegen. Das ist so an sich eigentlich schon richtig,
Aber du hast jetzt da jetzt nicht nur ein Bitcoin drin, sondern es sind jetzt immer noch zwei Stück Bitcoin. Also einmal ein Bitcoin und noch ein Bitcoin. Es sind insgesamt zwei Bitcoin. Und was eine Bitcoin-Adresse eigentlich ist, ist einfach nur, dass es wie eine Art Namensschild von einem Eimer ist. Also halt, wohin du die Bitcoin sendest. Und so ein UTXO, das ist so ein Fachwort, ist einfach nur.
Kannst du die Abkürzung kurz sagen? Wenn du sie parat hast.
Warte, UTXO, es ist ein unausgegebener.
Unspent Transaction Output.
Output, genau. Es ist ein unausgegebener Transaktionsausgang. Also ein Ausgang heißt ja, wohin eine Transaktion geht, und ein Eingang ist halt ja, woher die kommt. Und was du eigentlich besitzt, sind jetzt nicht direkt Bitcoin, sondern, also dass die Bitcoin einfach drauflegen, sondern du besitzt einfach, wie nennt sich das im Grunde so, Enden von deinem Wurzeln. Also ich habe ja vorhin halt gesagt, dass man in der Blockchain sehen kann, dass die Bitcoin von dieser Adresse halt kam und dann wieder halt von der und wieder halt von der. Und so, dass man dann halt eben sieht, okay, dass das halt irgendwo einen Ursprung hatte von einem Miner, der hat die Bitcoin halt erstellt, hat die dann weitergesendet an der Börse zum Beispiel. Dort hast du die Bitcoin halt jetzt, hast du die jetzt geholt, hast du die auf deine Hardware-Wallet halt gesendet, hast du die weiter halt gesendet. Und letztendlich ist es so, dass du einfach Kläger einfach jetzt halt ganz am Ende so einen Ausgang halt jetzt besitzt, der bisher jetzt unausgegeben ist. Und das ist das, was eigentlich Bitcoin ist. Und genau, dieses UTXO-Management ist einfach nur, dass du halt diese Enden jetzt beschriftest, also halt woher die kommen, zum Beispiel von einer Börse. Und da Bitcoin sehr transparent ist, sollte man das immer halt beschriften, dass man zum Beispiel jetzt nicht verschiedene UTXOs in eine Transaktion packt von unterschiedlichen, also wenn die von unterschiedlichen Sachen kommen, zum Beispiel von der Börse oder von der Arbeit oder Spenden, sollte man jetzt nicht hier zusammen machen, weil sollte man halt jetzt nicht hier zusammen in eine der Transaktionen packen, weil dann ist es zum Beispiel so, dass mein Chef sieht, okay, der hat auf jeden Fall drei oder vier Bitcoin von der Börse geschickt, weil die Bitcoin-Adressen von den Börsen, die sind eigentlich jetzt öffentlich. Und dieses UTXO-Management geht einfach nur darum, dass du deine Privatsphäre da wieder halt jetzt erhöhst. Das heißt, das ist dann wieder für Fortgeschrittene. Und was du zum Beispiel auch machen kannst, ist, dass du, wenn die Transaktionsgebühren gerade ziemlich günstig sind, dass du, wenn du jetzt 100 UTXOs hast, dass du diese alle in einer Transaktion an dich selber schickst, und dadurch hast du in deiner Wallet jetzt nur noch einen UTXO. Nämlich wenn du eine Transaktion machst, ist es so, dass die Transaktionsgebühr entscheidend ist, wie viel Platz jetzt in der Blockchain halt verbraucht, weil in so einem Block ist so, dass halt maximal jetzt ein MB halt jetzt reinpassen. Und das heißt, wenn du mehrere UTXOs in einer Transaktion verwendest, hast du einen höheren Speicherbedarf in der Blockchain, und dadurch musst du mehr Transaktionsgebühren zahlen. Und vor allem, wenn man da extrem viele hat, dann kann das irgendwann richtig ins Geld gehen. Deswegen ist da auch wichtig, ist, dass man sich beschaut, okay, man hat jetzt möglichst wenige, am besten jetzt ja nicht nur einen. Das geht dann schon ein bisschen weit, habe ich in meinem Video dann auch jetzt erklärt, wie man das am besten macht oder jetzt aufteilt. Aber genau, das ist halt einmal das, dass du das da dort in der Sparrow Wallet ziemlich benutzerfreundlich beschriften kannst. Und ja, es gibt noch so andere Dinge, dass du zum Beispiel, wenn du aus Versehen eine Transaktion veröffentlicht hast mit einer zu geringen Transaktionsgebühr, und diese Transaktion, die bleibt jetzt richtig lange jetzt unbestätigt, weil die Miner nehmen in der Regel jetzt ja nur die Transaktionen in den eigenen Block auf, die natürlich die meiste Transaktionsgebühr zahlen. Das heißt, wenn du zu wenig zahlst, ja, dann kannst du warten. Dann kannst du mal eine Woche dauern oder einen Monat oder manchmal sogar halt noch länger. Und mit der Hive Sparrow Wallet kannst du das sehr benutzerfreundlich machen, dass du einfach sagst, okay, ich nehme jetzt diese Transaktion so dass ich die jetzt ja nochmal veröffentliche, nur mit einer höheren Transaktionsgebühr. Und dann ist so, dass die Miner das auch in den eigenen Block reinnehmen. Und dann ist die hoffentlich auch recht schnell bestätigt. Also das sind so Dinge, die mir in der Bitbox-App noch fehlen. Die Hive Sparrow Wallet gibt's aktuell leider nur auf Englisch. Deswegen muss man mal gucken. Ist man schon fortgeschritten? Deswegen sage ich, das ist halt die Pflicht-Wallet für Fortgeschrittene.
Ich würde sagen, das meiste, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist einigermaßen fortgeschritten. Ich habe natürlich ein verteiltes Zielpublikum. Manche Leute, die mir hier auf diesem Kanal zugucken, die werden vielleicht die Hälfte oder 90% der Sachen schon wissen. Und andere Leute, die sind mit vielem, worüber wir jetzt gesprochen haben, vielleicht komplett überfordert. Ich ehrlich gesagt in manchen Sachen auch. Also ich betreibe jetzt quasi überhaupt kein UTXO-Management. Freut es mich ja auch so sehr, dass ich gerade mit dir gesprochen habe, um da Anreize zu geben für jeden, der sich damit tiefer beschäftigen will. Weil ich würde sagen, man kann sich damit sehr gut beschäftigen und da auch leicht einsteigen. Man muss es aber auch nicht. Jeder kann genauso gut einfach nur ein ganz normales Wallet anlegen und Bitcoin-Transaktionen zu tätigen. Ist da jetzt nicht das Ding? Es ist eher die Anleitung für jeden, der Lust hat, sich damit tiefer zu beschäftigen. Und deswegen würde ich jetzt zu der auch Abschlussfrage kommen. Wenn du dir jetzt die nächsten, also jetzt gerade im Moment ist Bitcoin wieder super aktuell, es ist wieder super am Pumpen, die Leute stellen wieder alle möglichen Fragen, wollen wieder einsteigen, überlegen sich, bin ich zu spät dran oder ist das alles noch rechtzeitig? Und alle Bitcoiner müssen immer wieder lachen über diese Frage und sagen, wir sind noch sowas von dem Anfangsstadium. Du hast schon mehrfach in Bezug auf viele verschiedene Wallets und so weiter angefügt, dass du gesagt hast, es ist noch nicht auf der Art der Benutzerfreundlichkeit, auf der es sein könnte. Dementsprechend, wir sind schon noch sehr, sehr weit im Anfangsstadium.
Aber es ist schon deutlich besser geworden.
Viel, viel besser. Seit 2018 haben wir so starke Fortschritte gemacht, auf jeden Fall. Aber ich denke, es gibt noch sehr, sehr viel zu holen. Deswegen dein persönliches Bauchgefühl, sagen wir mal, was die nächsten paar Jahre angeht, sagen wir mal, 4 Jahre bis zum nächsten Halving oder was passiert in den nächsten paar Jahren? Was siehst du kommen? Wo siehst du Bedarf? Was wäre deine größte Hoffnung? Was mit Bitcoin und der Etablierung im Allgemeinen in der nahen Zukunft passiert? Und was sind deine größten Befürchtungen, was geschehen könnte? Also ich meine, du hast keine Glaskugel, ist schon klar, ne?
Ja, einfach klar. Nur so ein Bauchgefühl. Ja. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Benutzerfreundlichkeit von Bitcoin immer besser wird. Also wir hatten zum Beispiel früher, hatten wir sowas gar nicht gehabt. Also wir hatten jetzt nicht eine Hardware-Wallet und hatten das noch nicht mit einem Seed, also mit diesen Wörtern, die du dir einfach aufschreibst. Das war, glaube ich, erst ab 2013 der Fall. Früher hattest du einfach nur jetzt private Schlüssel gehabt und dadurch war es halt auch so, dass halt sehr viele Leute ihre Bitcoin halt verloren haben. Die waren natürlich damals auch noch jetzt recht wenig wert und es war noch recht kompliziert, das alles sicher halt zu lagern. Deswegen ist klar, dass halt damals viele Leute ihre Bitcoin verloren haben. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Benutzerfreundlichkeit immer besser wird. Also wir haben jetzt Hardware-Wallets, wir sehen, dass die Wallets immer besser werden. Ich meine, dass Wallets auch auf zum Beispiel jetzt übersetzt werden auf einem Deutsch, was auch schon sehr wichtig ist. Wir sehen auf jeden Fall, dass, also ich würde sagen, On-Chain, also auf der ersten Ebene, auf der Blockchain mit einer Hardware-Wallet, ist die Benutzerfreundlichkeit schon extrem gut. Also was man letztendlich einfach nur machen muss, ist die Wörter aufschreiben, sicher lagern, am besten mit einer Star-Wallet, das auch jetzt nirgendwo online irgendwie speichern. Und dann musst du eigentlich nur mit deiner Hardware-Wallet auf Senden klicken und jetzt auf jetzt Empfang klicken. Das heißt, On-Chain ist es schon sehr benutzerfreundlich. Dann natürlich, wie geht's weiter in den nächsten, also Lightning an sich, ja, wenn du jetzt das mit der Hilfe von einem Dienstleister machst, wie zum Beispiel Phoenix, ist auch schon benutzerfreundlich. Wenn du das alles jetzt selber hosten möchtest, ist es noch schwierig. Da weiß ich nicht, wie sich das in den nächsten Jahren sich entwickeln wird, weil da ist eher das Problem, wie Lightning aufgebaut ist. Ich habe da eher Hoffnungen darauf, auf den anderen zweiten Ebenen, wie zum Beispiel Arc. Das wird gerade entwickelt und sieht schon sehr interessant aus. Ich kann mir vorstellen, dass das in 4 Jahren auch schon fertig ist und dass man das dann auch eher nutzt und dann vielleicht Leute eher als erstes halt zu Arc schickt, anstatt zu Lightning. Letztendlich, ich sag's mal so, in den nächsten 4 Jahren werden wir es auch schaffen, dass Bitcoin allgemein sehr benutzerfreundlich ist. Wenn du jetzt nicht unbedingt Selbstverwahrung machen möchtest, das ist immer so das Problem. Die Selbstverwahrung ist immer das, wo es dann kompliziert wird, vor allem wenn du auf jetzt höhere Ebenen gehst. Ich sehe auf jeden Fall, dass Bitcoin immer mehr in die breite Masse kommt. Das heißt, du wirst auch irgendwann Bitcoin bei deiner Bank halten können, was wahrscheinlich auch viele machen werden, was nicht optimal ist, weil es Fremdverwahrung ist, aber das wird es geben. Dass wir sehen werden, dass sehr viele Staaten Bitcoin auch benutzen und halt jetzt kaufen. Also sehen wir mit den USA, die wollen sehr wahrscheinlich jetzt Bitcoin auch in die eigene Reserve reinnehmen. Und sobald die USA das macht, müssen das alle anderen machen. Wir sehen auf jeden Fall,
wir machen das alle nach, ja.
Genau, also ich sehe jetzt nichts, was Bitcoin stoppen kann, wenn man das zum Beispiel langfristig auch auf den Preis ein bisschen sieht. Du bist, das Schöne ist bei hartem Geld, du bist nie zu spät. Du hast den Vorteil bei hartem Geld, dass das Geld in der Menge jetzt begrenzt bleibt und alle anderen Güter weiten sich in der Menge aus. Das heißt, langfristig gesehen fallen die ganzen Güterpreise. Das heißt, du wirst trotzdem reicher. Das heißt, selbst wenn du erst in 1000 Jahren Bitcoin hast oder halt jetzt erstmal kaufst oder jetzt erwirbst, hast du immer noch einen Vorteil und du bist immer noch nicht hier zu spät dran. Klar haben wir jetzt einen extremen Vorteil, weil Bitcoin ist von der Adaptionsphase extrem früh. Das heißt, wenn man extrem früh da ist, dann ist es möglich, heute sehr schnell reich zu werden, eventuell, wenn man das möchte. Aber wenn man einfach nur ein langweiliges, hartes Geld haben möchte, was seinen Wert behält oder sogar noch steigert, dann ist man nie zu spät. Bezüglich der Frage, welche Gefahren sehe ich? Man sieht auf jeden Fall, dass Bitcoin immer mehr in den Staat jetzt reingeht. Und Bitcoin muss sich jetzt beweisen, dass es auch im Grunde ja dezentral bleibt und auch Versuche von dem Staat jetzt halt im Stand hält, wenn der Staat versucht, zum Beispiel Bitcoin zu verändern, die Regeln zu verändern. Ich denke mal, dass wir das vielleicht sogar halt sehen werden. Ich glaube nicht, dass Bitcoin daran scheitert oder so, weil Bitcoin ist einfach so jetzt designt, dass selbst reiche Leute wie Michael Saylor oder halt Staat jetzt nicht die Macht über das Netzwerk haben. Wenn ich kurz überlegen müsste. Also wir sehen auf jeden Fall, dass immer mehr mit den ETFs, also wir sehen halt, dass immer mehr Bitcoin in Fremdverwahrung gehalten wird. Das heißt, sollten die ETFs mal gehackt werden oder halt die Wallets dahinter, würde theoretisch das Vertrauen in Bitcoin zumindest kurzfristig sinken. Also eigentlich ist ein Bitcoin ja gar nichts, wurde gar nichts jetzt beschädigt, sondern eigentlich so, dass einfach nur irgendein Dienstleister dann halt Mist gebaut hat, aber das ja könnte eventuell sein, dass dann zumindest, sagen wir, für weitere 4 Jahre der Bitcoin-Preis dann ein bisschen runtergeht. Aber langfristig sehe ich jetzt nicht, dass sich irgendwas dahin zentralisiert und deswegen Bitcoin irgendwie scheitert. Das ist halt das heftige. Bitcoin ist einmalig. Es ist halt langweiliges, hartes Geld, was halt dezentral ist und was halt ja vertrauenslos ist. Und deswegen sollte sich damit halt jeder intensiv damit beschäftigen. Und genau deswegen mache ich halt auch Bildungsvideos und Anleitungsvideos, dass man Bitcoin einmal versteht, aber auch dann weiß, wie man das einfach anwendet.
Um es vielleicht nochmal in einem Satz kurz zusammenzufassen, es gibt praktisch nur ganz, ganz kurzfristig die Möglichkeit, dass es nochmal einen leichten Absacker gibt. Aber alles in allem können wir, also Bitcoin ist mehr oder weniger bulletproof. Und das ist in einer langfristigen Zukunft kaum noch auf oder überhaupt nicht mehr aufzuhalten.
Ja.
An alle Zuschauer folgt unbedingt der Helper. Ihr seht es eben da. So. Das funktioniert nicht auf dem Bildschirm. Funktioniert der Helper auf YouTube, genauso mit demselben Namen auf Twitter. Folgt ihm unbedingt. Wir packen die Links selbstverständlich in die Videobeschreibung. Und damit an dich vielen Dank für das Gespräch.
Ja, hat mir jetzt sehr gefallen und hast auch richtig gute Fragen gestellt. Und ja, gerne wieder. Und ja, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.